Ja, das Problem bei der ganzen Angelegenheit ist im Grunde, man hat einen Täter und sucht eine Tat. Denn wenn man es einfach nur nach dem Buchstaben des Gesetzes sehen würde, anhand dessen, was ihm bisher immer vorgeworfen worden war, wären die Vorwürfe verjährt. Also der Vorwurf inhaltlich richtet sich ihm gegenüber dahin, dass er schon in den Anfangszeiten für die revolutionären Zellen tätig war, dies auch langjährig als Mitglied gemacht hat, dann irgendwann, beziehungsweise sehr konkret 1987 abgetaucht ist und nicht mehr in Deutschland war. Danach also sozusagen keine Spuren erstmal hinterlassen hat. Das war der Vorwurf und der führte dann irgendwann auch mal dazu, dass man gesagt hat, na gut, der ist weg, die Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung verjährt tatsächlich auch irgendwann und das war fast schon so ein Schlussstrich unter den Vorwürfen.
Und dann tauchte Tarek Musli auf, der als Kronzeuge schon im Berliner RZ-Prozess vor wenigen Jahren seine ehemaligen Mitstreiter schwer belastet hat, dann auch selbst nur zu einer sehr geringen Strafe verurteilt wurde und hat auch ihren Mandanten schwer belastet?
Dieser hat halt Angaben gemacht und dieser hat dann Angaben gemacht und gesagt, ja, der war nicht einfach nur Mitglied, der Herr Kram, sondern der war eben Rädelsführer, der war eben hervorgehobenes Mitglied und die Rädelsführerschaft ist mit einer besonders hohen, nämlich einer Mindeststrafandrohung von 3 Jahren dann aufwärts bedroht und dadurch war dann die Situation eingetreten, dass das, was eigentlich schon verjährt war, nun nicht mehr als verjährt gilt, denn wenn er damals schon Rädelsführer war, muss das unter diesem Blickwinkel dann neu betrachtet werden, sodass ihm jetzt Rädelsführerschaft vorgeworfen wird, allein gestützt auf die Aussagen dieses Kronzeugen. Aus unserer Sicht ausgesprochen problematisch, nicht sehr inhaltlich ausgefüllt, denn der Kronzeuge bekundet nur Hörensagenwissen. Und im jetzigen Prozess wird es halt darum gehen, hatte er eine Rolle in der NRZ und welche war das?
Nun spielen aber doch die sogenannten Knieschüsse auf den damaligen Leiter der Berliner Ausländerbehörde im Oktober 86 und auf den Vorsitzenden Richter am Bundesverwaltungsgericht auch in den 80er Jahren auch eine Rolle in diesem Prozess, oder?
Ja, die spielen natürlich die Rolle, dass die Richter angesichts dieser Aktion in besonderem Maße ein Sendungsbewusstsein haben, das kann nicht ungestraft bleiben. Juristisch gesehen eigentlich nur eine Rolle am Rande, weil diese Beteiligung, jede Beteiligungsform an diesen Anschlägen ist verjährt. Über die Klammerwirkung des 129a, also darüber, dass man sagt, das sind Taten, die dieser Organisation zugerechnet werden, spielen die dann für die Überlegung, wie gefährlich war diese Organisation, wiederum eine Rolle. Aber auch nur insoweit. Also sie sind als solche nicht mehr strafbar. Beteiligungsform, aber eben Beteiligungsformen an der Organisation sind strafbar und ich habe den Eindruck, den deutlichen Eindruck, dass jeder Richter, der das weiß, in besonderem Maße der Auffassung ist, hier muss streng geurteilt werden.
Ihr Mandant hatte sich ja im Dezember 2006 gestellt. Im Vorfeld hatten Sie aber mit der Bundesanwaltschaft verhandelt. Über was wurde denn da gesprochen?
Bevor er nach Deutschland gekommen ist, haben die Verhandlungen darüber stattgefunden, ob es möglich wäre, wenn er sich freiwillig stellt, also in Kenntnis des Haftbefehls stellt, so muss man es sagen, in Haft kommt oder ob es Möglichkeiten der Haftverschonung gibt. Das war dann zu unserer Zufriedenheit so vorab geklärt mit der Bundesanwaltschaft, dass die gesagt haben, naja gut, die ganze Sache ist so lange her, die RZ gibt es nicht mehr. Das ist im Grunde genommen eine historische Aufarbeitung. Wenn er freiwillig kommt und sich dem Verfahren stellt, dann kann er haftverschont werden. Das war dann zu unserer Zufriedenheit mit der Bundesanwaltschaft geklärt und das waren die Verhandlungen, die zuvor gelaufen sind.
Steht dann jetzt das Urteil wegen dieser Verhandlungen im Vorfeld jetzt in groben Zügen schon fest?
Nein, das kann man nicht sagen. Also es gibt 2 Varianten. Also entweder man führt den Prozess im Sinne der Anklage durch, das heißt also im Sinne der Feststellung, war er Rädelsführer, ja oder nein, dann ist das ein Prozess, der heftig umstritten sein wird und aus unserer Sicht mit dem Ziel des Freispruchs geführt werden wird, weil wir sagen, diese Rädelsführerschaftsthese innerhalb der RZ ist äußerst umstritten. Sie stützt sich nur auf die Kronzeugenaussagen und der Kronzeuge hat nachweislich, das wäre jetzt eine längere weitere Erörterung in dem anderen Berliner Verfahren, gelogen. Also da würden wir uns mit Sicherheit nicht mit zufrieden geben. Das ist die eine Variante, die streitige Variante. Die andere Variante ist die, man sucht innerhalb des Justizbereichs sehr oft nach Kompromissen und Ich habe den Eindruck, dass auch die Bundesanwaltschaft denkt, na gut, die ganze Sache, wie gesagt, es ist eine historische Aufarbeitung. Wenn es denn so wäre, dass vielleicht keine Rädelsführerschaft vorliegt, sondern aber eine einfache Mitgliedschaft, könnte man zu einer Strafe kommen, die 2 Jahre mit bedeuten würde, also eine Bewährungsstrafe, sodass keine Haftstrafe ansteht. Denn es ist inzwischen so, das, was damals eingestellt worden war als Mitgliedschaft, hat sich juristisch nochmal anders dargestellt, weil es zwischendurch nochmal richterliche Beschlüsse gab, die die Verjährung aufgehalten haben, sodass also auch die Variante ansteht, er sei nur einfaches Mitglied. Und das wäre die zweite Variante, da könnte man sich gegebenenfalls auf ein Strafmaß einigen, was bedeutet, dass er nicht in Haft muss.
Thomas Kramer hatte sich ja zusammen mit seiner Lebensgefährtin gestellt und die ist vor 2 Jahren wegen Mitgliedschaft in der militanten Frauenorganisation Rote Zora verurteilt worden auf eine Bewährungsstrafe. Im Verfahren gegen Adrienne Gerhäuser, da hatte der Richter dann aber doch auch bemängelt, dass es ein, wie er sagte, sehr schlankes Geständnis war und sie nicht von Reue über ihre Taten spräche. Glauben Sie, dass das eine Rolle spielen würde jetzt bei diesem Prozess?
Das mit der Reue ist so eine Geschichte. Also ich denke mal, alle, die Profis sind in dem Bereich, werden erkennen können, dass nach so langer Zeit man hier nicht mit tränenreichen Reuegeständnissen wird rechnen können und schon gar nicht in dem politischen Bereich, der ja gegebenenfalls als bewusste Aktion damals aufgenommen wurde. Also ich denke mal, bei Adrienne Gerhäuser ist das vielleicht als verständliche Frage des Richters da gewesen, aber auch die Haltung von Frau Gerhäuser, es eben so schlank zu gestalten und jetzt nicht so zu tun, als stünde sie nicht hinter ihrer damaligen politischen Entscheidung, ist ja mehr als verständlich. Also ich meine, wenn man so lange sich einer Strafverfolgung entzieht und das ja auch in dem Bewusstsein macht, eigentlich habe ich mir nichts vorzuwerfen. Ich habe im Rahmen von politischen Aktionen in einer bestimmten Weise gehandelt. Damals fand ich das richtig. Dann kann man nicht erwarten, dass man, wenn man dann in einen Prozess geht, da einer steht und sagt, um Gottes Willen, was habe ich damals bloß gemacht? Das wäre ja, also das würde ich für politisch falsch halten, aber es entspricht einfach auch nicht den Tatsachen.
Nun findet der Prozess gegen Thomas Kram in Stuttgart-Stammheim statt. Das war nicht in Ihrem Sinne. Weshalb glauben Sie denn, dass es dort stattfindet?
Ja, das ist leider diese alternative Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft. Ist die Frage der Interpretation, ist der Ort, an dem man sich in Kenntnis eines Haftbefehls stellt, also in dem man freiwillig zur Polizei geht, so wie wir das gemacht haben in Karlsruhe, ist das der Festnahmeort? Wir sagen, es ist nicht der Ergreifungsort, sondern es ist ein freiwillig gewählter Ort. Wir hätten in jede andere Polizeidienststelle geben können und dann wäre ja nicht auf einmal Köln oder Hamburg zuständig gewesen, nur aufgrund dieser Entscheidung. Das ist aber eine Entscheidung, die die Bundesanwaltschaft getroffen hat. Das OLG hat das bestätigt. Wir finden das juristisch gesehen falsch, aber im Moment müssen wir natürlich damit leben.
Da denken aber sicherlich viele andere auch an die Prozesse gegen die RAF, oder?
Na klar, sicher ist das ein symbolischer Ort. Das ist schon, das ist in Kenntnis der Historie ein symbolischer Ort. Der ist auch, wenn man da ganz konkret hingeht, ein symbolischer Ort, weil er einfach Ausdruck ist des damaligen Verfolgungswahns.
Der Prozess wird jetzt auf einige Tage Verhandlungen angesetzt. Was glauben Sie denn, wie lange wird es dauern, wann wird mit einem Urteil zu rechnen sein?
Da weiß ich genauso wenig wie Sie drüber. Das kann ich einfach nicht beurteilen, weil es diese beiden Varianten echt gibt. Also es gibt die Variante, wir verteidigen uns gegenüber den Kronzeugenaussagen. Wenn ich mich richtig erinnere, in dem Berliner Prozess ist der Kronzeuge über 4 Monate, vielleicht auch 5 Monate gehört worden. Das ist vielleicht nicht ganz der Umfang, aber auf jeden Fall wird das eine äußerst umstrittene und langwierige Verhandlung sein. Es gibt die andere Variante und welche der beiden Varianten stattfinden wird, das kann ich nicht sagen.